folge mir. Sehr gut. Das sind Worte, die das Leben von 12 Männern völlig auf den Kopf gestellt haben. Worte, die letztendlich die ganze Welt verändert haben. Folge mir. Und das ist der Titel unserer neuen Predigtreihe. Und diese Predigtreihe, die ich in den nächsten Wochen entfalten möchte, hat das Thema Jüngerschaft und Nachfolge. Immer wieder finden wir den Texten, wir haben es auch schon in der Lesung gehört, dass diejenigen, die Jesus gefolgt sind, Jünger sind. Das ist ein ziemlich altes Wort. Wenn man heute fragt, möchtest du Jünger sein? Dann mache ich keine Werbung für Anti-Aging-Creme oder so. Jünger bedeutet übersetzt Schüler. Jemand, der etwas lernt, der etwas von jemandem lernt, der etwas zu sagen hat. Aber das ist eine, für meine Begriffe, eine unzureichende Übersetzung des biblischen Begriffs Jünger. Denn wenn ich Schüler höre, dann denke ich sofort an die Schulbank, die ich drücken muss. Und in die Lage möchte ich euch nicht versetzen. Denn wenn das wahr wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Jünger Jesu, beziehungsweise Nachfolger zu sein, Jesus nachzufolgen, ist nicht einfach nur blanke Theorie, es beinhaltet dein ganzes Leben, es umfasst dein ganzes Leben, es beeinflusst dein ganzes Leben. Ob du Jünger bist, also nicht altersmäßig, ob du ein Nachfolger bist oder nicht, das macht jeden Unterschied. Es beeinflusst deinen Umgang, ich mache jetzt mal ein paar Beispiele, deinen Umgang mit Geld, mit Sexualität, Erziehung, Umwelt, dein Umgang mit Konflikten, mit deinen Feinden, mit Krankheiten, mit Krisen, der Umgang mit Wahrheit, der Umgang mit Zorn, Wut, Ärger, Macht, Stolz, Angst. Denn deine Wortwahl wird beeinflusst, ob du Jünger bist, ob du ein Nachfolger bist oder nicht. Deine Spiritualität wird beeinflusst, ob du ein Jünger Jesu bist oder nicht. Jesus nachzufolgen beeinflusst dein Lebensziel und dein Lebensstil. Deine Wünsche, dein Denken, dein Reden, dein Fühlen, dein Handeln. Also alles. Die Worte folge mir sind sehr mächtige Worte. Denn wenn das alles wahr ist, dass das alles das umfasst, dann muss ich mir gut überlegen, ob ich ein Jünger sein möchte, ob ich Jesus nachfolgen möchte oder nicht. Wie gesagt, es geht nicht einfach nur um schulische Lehreinheiten, wenn wir uns hier treffen. Dass ich hier wie ein Lehrer bin und ihr schön mitschreibt und morgen ist die nächste Klausur, der nächste Test. Es geht darum, sein ganzes Leben neu auszurichten. Jünger Jesu wollen ihr ganzes Leben an Jesus Christus binden und von ihm völlig in Besitz genommen werden. Nicht mehr Herr sozusagen über das eigene Leben zu sein, sondern jemanden anderen zu haben, der Herr über mein Leben ist. Es geht um eine völlig neue Zugehörigkeit. Du wirst deine Beziehungen, deine Arbeit, sogar deinen Urlaub anders gestalten, wenn du Jesus nachfolgst. Du wirst anders Urlaub machen, wenn du Jesus nachfolgst. Du wirst anders arbeiten, du wirst anders Menschen begegnen, wenn du Jesus nachfolgst oder nicht. Und die ersten Nachfolger, die ersten Jünger in der Bibel, wir lesen von ihnen, dass sie bereit waren, Besitz und Beruf aufzugeben und diesem Jesus nachzulaufen, von ihm zu lernen und ihren Umgang mit den all den Dingen, die ich eben gerade genannt habe, beeinflussen zu lassen von ihm. Es bedeutet, dass man sich bedingungslos in den Dienst Jesu begibt. Spätestens hier sollten wir uns fragen, warum um alles in der Welt sollte ein vernünftig denkender Mensch das tun? Mal ganz ehrlich, wir sind alle so individuell. Jeder hat seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ziele, sein eigenes Denken, sein eigenes Handeln. Und jetzt treffen wir uns hier. Keine Ahnung, warum du heute hier bist, weil du vielleicht Mitglied dieser Gemeinde bist, aber weil du vielleicht einfach zu Gast bist. Und jetzt kommt diese Ansage, folge mir, und das bedeutet, es verändert sich alles. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mein gewohntes Leben aufgeben, wirklich hingeben und nicht mehr weiterleben? Warum solltest du heute hierher kommen und dein Leben, wie du es bisher gelebt hast, wenn du Jesus noch nicht nachgefolgt bist? Warum solltest du es heute aufgeben und einen neuen Weg gehen? Warum solltest du überhaupt dein Weltbild, was du bislang hattest, hinter dir lassen? Warum solltest du das aufgeben? Ich glaube, wir brauchen gute Gründe. Ich habe gesagt, es gibt eine Predigtreihe über das Thema Nachfolge und Jüngerschaft und wir werden schauen, wie sich das verhält, wenn man Jesus nachfolgt, was das alles für einen bedeutet. Aber bevor wir uns sozusagen die Do's and Don'ts des Christseins anschauen, wollen wir uns mal anschauen, was einer der ersten Jünger, der Apostel Johannes, ganz zu Beginn seines Berichtes über Jesus schreibt. Und ich möchte lesen aus dem ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums, die Verse 9 bis 13. Und ihr könnt mitlesen. Dort schreibt Johannes in, ja, ich sag mal, fast poetischen Worten: Jesus Christus war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, also in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Bevor Johannes darüber erzählt, ja, als ich Jesus nachgefolgt bin, dann habe ich mein Leben jetzt so gelebt, ich habe es so gelebt, ich habe das getan, ich habe das getan, ich bin mit meinem Geld jetzt so umgegangen, mit meiner Sexualität bin ich so umgegangen und so weiter und so fort. Beginnt er nicht mit diesen Dingen, sondern am Anfang seines Berichtes schreibt er, dass für Jesus Folgendes gilt. Ein Jünger und Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet zuallererst vor jeglicher Handlung ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes zu sein. Es geht um einen tiefen Einschnitt in deinem Leben. Es geht nicht um das Einüben von neuen Verhaltensweisen. Wer Jesus nachfolgt, diesen Aufruf, folge mir, nachgeht, der bekommt eine völlig neue Identität. Und das hat erst in zweiter Hinsicht etwas mit deinem Verhalten zu tun, sondern in allererster Hinsicht um deine Zugehörigkeit. Wessen Kind bist du? Und Johannes macht klar, ganz zu Anfang steht, derjenige, der sich Jesus anvertraut, der ihm nachfolgt, ein Jünger Jesu ist, der ist in allererster Linie ein Kind des lebendigen Gottes. Und das ist wichtig für uns, dass wir das hören. Ob du Christ bist oder nicht, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, Jesus nachzufolgen. Das schließt natürlich gewisse Verhaltensweisen ein. Wir hatten eine lange Predigtreihe über den Jakobusbrief. Da haben wir uns einiges angeschaut, wie Christen leben. Woran man Christen erkennen sollte, wenn sie unterwegs sind, wenn sie ihren Mund aufmachen. Aber bevor du glaubst, das sind irgendwelche, ich sag mal, 10 Gebote oder vielleicht 100, die ich antrainieren muss, um dann irgendwie hier ein Christ zu sein und bei Gott bestehen zu können, darum geht es nicht. In allererster Linie, bevor irgendeine Aktivität startet in unserem Leben, geht es um die Frage, bist du ein Kind Gottes? Und das nimmt erstmal Luft raus aus der ganzen Aktion. Es geht erstmal um Beziehung. Es geht erstmal um eine Verbundenheit mit jemandem, der nicht sich präsentiert als mein Vorgesetzter, sondern als Vater. Darum, auch wenn es vielleicht ungewöhnlich ist, ist das aus meiner Sicht sehr grundlegend für die erste Predigt in dieser Reihe über Nachfolge, dass wir erkennen, Nachfolger zu sein bedeutet, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Jetzt könnte ich sagen, wir haben's, tüten wir ein, erste Lektion gelernt, ab nach Haus. Leider nein. Warum? Ihr habt vielleicht die Dynamik mitbekommen von Johannes, was er geschrieben hat. In den ersten Versen, die ich gelesen habe, in 9 bis 11, da lesen wir davon, dass durch Jesus Christus, der das Licht für die Welt ist, dass er derjenige ist, der die Welt überhaupt in Existenz gebracht hat, der die Welt geschaffen hat. Und dass er selbst zu seinen Geschöpfen gekommen ist, um Gottes Liebe zu zeigen. Und wir lesen in diesem Text, dass die Schöpfung ihren Schöpfer nicht angenommen hat. Dass sie ihn an die Seite gedrängt hat. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und ich frage mich, wen hat Johannes vor Augen, wenn er sowas schreibt? Wir könnten meinen, wenn wir diese Zeilen lesen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde zu seiner Schöpfung kommt und die Schöpfung sagt, du nicht, mit dir wollen wir nichts zu schaffen haben, dass er in eine Kultur, in eine Region hineinschreibt, die ziemlich gottlos sein muss, die von Gott sowieso nichts wissen will. Also Europa. Aber das Interessante ist, dass Johannes in eine Kultur hineinschreibt, in einem Land, das schreibt, Israel. Das Land, könnte man vielleicht sagen, die Hochburg von Religiosität. Menschen, die Gott gesucht haben, die eine Verbindung aufbauen wollten zu Gott, die gemerkt haben, es gibt mehr in diesem Leben als das Menschsein. Es gibt auch eine Ewigkeit. Und ich will meinen Schöpfer kennenlernen. Und in diese Hochburg der Religiosität schreibt er das, dass diese religiösen Menschen gesagt haben, nein, du nicht. Wir suchen Gott, aber so nicht. Und das sind auch Worte für uns, nicht nur für Israel. Hey, wenn Israel als religiöse Stätte hoch 100 den Schöpfer abgelehnt hat, wie viel mehr gilt dieses Wort für Emmendingen? Wir können das auch an unserem sogenannten christlichen Abendland beobachten. Wir sind alle unglaublich stolz, gerade jetzt in der Flüchtlingsdebatte, dass wir ein christliches Abendland sind. Und wir genießen auch alle die, ich sag mal in Deutschland, die Annehmlichkeiten, die die Religion mit sich bringt. Ja, romantische Feste werden gefeiert. Jeder freut sich darüber, wenn ein christlicher Feiertag wieder ins Haus steht, dass er frei hat. Aber da lohnt es sich, Christ zu sein. Ja, da sind selbst Atheisten Christen. Anstatt mal lochen zu gehen, sagen sie, oh nee, das nehme ich noch mit. Ist ja schließlich ein christliches Abendland hier. Aber Johannes spricht in den religiösesten Flecken der Erde hinein und sagt, ich sehe hier, dass die Welt den Schöpfer nicht erkennt, dass die Schöpfung den Schöpfer nicht aufnimmt. Warum wird dieser Schöpfer nicht akzeptiert? Wie kann das sein? Der Grund für Israel ist der gleiche wie für Emmendingen. Und ich möchte euch 2 Kapitel weiter im Johannesevangelium folgende Verse lesen. In Kapitel 3, Vers 17 heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jetzt könnte man sagen, er kommt zu retten und nicht zu richten. Was sollte mich hindern, diese Rettung, dieses Erbarmen, die Gnade Gottes anzunehmen, dass er mich von meiner Schuld befreit? Und dann sagt Johannes weiter, dies ist aber das Gericht für die Menschen. Dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut oder Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Das ist der Grund, warum Israel und auch Emmendingen und die ganze Welt den Schöpfer nicht erkennen möchte und ihn ins Abseits drängen möchte. Darum wird Jesus nicht angenommen. Weil er Licht ist, er offenbart unser tiefstes Innere, er offenbart unser Herz. Und der Text sagt uns, Menschen wollen nicht zu Jesus kommen, nicht weil es toll ist, gerettet zu werden, sondern sie werden mit Licht konfrontiert und das scheint auf einmal in unser Leben und wir merken, dass wir nackt und bloß vor Gott stehen und unsere Fassade, die wir Sonntag für Sonntag auch immer schön aufrechterhalten, bröckelt. sagt, die Finsternis wurde mehr geliebt als das Licht. Aber wer an der Finsternis klammert, der wird in der Finsternis untergehen. Johannes sagt, und man könnte es so zusammenfassen, du bereitest dir dein eigenes Gericht vor. Jesus will dich nicht verdammen, aber wenn du an deiner Ungerechtigkeit festhältst, ja, es ist angenehmer, seinen Zorn, seinen Stolz, seine Wut, den eigenen Neid, die Bitterkeit im Herzen, geheime Lüste, Wünsche, Gedanken in der Dunkelheit zu verbergen. Das ist angenehmer. Das schmeckt nicht, wenn jemand zu mir kommt und Licht ins Dunkle hineinbringt und mich auf meine Bitterkeit in meinem Herzen anspricht. Lass das. Das gehört mir, das pflege ich seit Jahren. Wenn ich kämpfe mit Neid, mit geheimen Wünschen und Lüsten, Gott da reinzubringen, da braucht man Mut. Doch du musst dir, wenn du heute hier sitzt, du musst dir diese Frage stellen, was ist die Konsequenz? Wenn du dieses Licht Gottes, wenn du Gottes Sohn, wenn du Jesus Christus nicht in dein Leben aufnimmst, wenn du ihn ablehnst, was das für dich bedeutet. Unser Text sagt, diejenigen, die ihn aufnehmen, wir werden uns anschauen, was das bedeutet, die Jesus in ihr Leben hineinlassen, die bekommen das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das bedeutet, wenn du das nicht tust, ist die Konsequenz für dich, dass du kein Kind Gottes bist. Unser Text malt uns vor Augen, nicht jeder auf dieser Welt oder keiner ist automatisch ein Kind Gottes. Ist dir das bewusst? Gott ist nicht der Vater von jedermann. Gott hat Bedingungen. Gott möchte dein Vater sein, aber er ist es nicht automatisch. Und meine Lieben, das ist das ganz schlicht, was das Christentum lehrt. Gott möchte dein Vater sein und an einer Stelle werden die Menschen, die nicht Kinder Gottes sind, Kinder Satans genannt. Ey, das sind so krasse Worte, dass es mir schwerfällt, das zu sagen. Ja, jeder ist ein Geschöpf Gottes, aber das bedeutet nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist keine Special-Meinung von dieser Gemeinde am Sportfeld 2 oder von einem freakigen Pastor, der abgedreht ist. Das ist ganz schlicht und ergreifend das, was die Bibel sagt. Nicht jeder ist ein Kind Gottes. Gott weiß das und Gott möchte etwas dagegen tun. Gott möchte dich zu seinem Kind machen. Und das schreibt uns Johannes, derjenige, der ganz zu Anfang mit Jesus unterwegs war. Und er wusste, was Jesus wichtig ist. Und er wusste, warum er ganz zu Anfang in seinem Evangelium das schreibt. Das Licht ist in die Finsternis gekommen, damit aus Kindern der Finsternis Kinder des Lichts werden, Kinder Gottes werden. Versteh mich nicht falsch, ich möchte dich nicht verurteilen. Ich bin nicht dazu da, dich zu verurteilen. Ich bin auch nicht dazu da, dich in Sicherheit zu wiegen. Ich sag hier nichts dergleichen. Ich sag nicht, ist schon alles gut, du bist ein Kind Gottes und alles ist alles tipptopp. Ich sag auch nicht, nein, du bist kein Kind Gottes. Wozu diese Predigt dient, ist die Frage an dich. Nicht ich beantworte die Frage für dich, ob du ein Kind Gottes bist. Das musst du selber beantworten vor Gott. Wer bin ich? Mein Job ist nur, die Brisanz und die Dramatik aufzuzeigen, die die Bibel, dieses christliche Dokument uns zeigt, was das Christentum lehrt, dass man nicht automatisch ein Kind Gottes ist. Und wenn das wahr ist, wenn man nicht automatisch ein Kind Gottes ist, muss man sich fragen, bin dann ich ein Kind Gottes? Du fragst dich, warum ist das wichtig? Schau, es geht um die Ewigkeit. Es geht um dieses Leben und das Leben darüber hinaus. Johannes hat mehrere Bücher in der Bibel geschrieben und dann im ersten Johannesbrief Kapitel 3 sagt er, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus kommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Johannes spricht hier von der Herrlichkeit, dass wenn der Vater im Himmel seine Kinder zu sich nimmt und ich frage dich, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, darum geht es. Es geht nicht um Do's und Don'ts. Es geht nicht um Regeln und um Gebote, um Verhaltensweisen, um die richtige Redeweise, dass das schön fromm klingt. Es geht darum, wo du deine Ewigkeit verbringst. Ob du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Denn die Aussicht ist herrlich für Kinder Gottes. Die Bibel möchte uns damit Lust machen. Wisst ihr, die Bibel zeichnet unsere Sünde deswegen so krass, weil sie auf der anderen Seite ein genauso krasses Bild von Gottes Liebe zeichnet. Um Sehnsucht in dir zu wecken. Nicht um dich zu verdammen, sondern um dir die Augen zu öffnen, wie schön und herrlich Gottes Liebe ist und was er für dich bereithält. Die Frage ist, lebst du in dieser Schönheit, in dieser Liebe des Vaters, in dieser Geborgenheit, dass du weißt, wenn du morgens aufwachst, ich bin angenommen von Gott. Und das ist egal, wie viele Fehler ich noch in meinem Leben mache. Ja, der Weg ist steinig, es ist manchmal echt schwierig. Aber ich bin geliebt, weil ich ein Kind Gottes bin. Meine Worte sind zu schwach, um das auszudrücken, was Jesus auf dem Herzen ist. Aber die Bibel zeigt uns, wie wir zu Kindern Gottes werden. Sie lässt uns nicht einfach da stehen, sondern sagt, wie das funktioniert. Und in Vers 12 finden wir die Antwort. Dort heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht um zwei Dinge. Es geht darum, Jesus Christus aufzunehmen und an Jesus Christus zu glauben. Was bedeutet das, dass man Jesus aufnimmt? Man könnte auch sagen, jemanden empfangen, jemanden hineinnehmen und mir gefällt, jemanden willkommen heißen. Es geht darum, dass du Jesus mit dem, was er ist, so wie er sich präsentiert, in dein Leben willkommen zu heißen. Das heißt in dem Text, so viele ihn aber aufnahmen. Ihn, Jesus, ihn als ganze Person, so wie er ist. Nicht so, wie ich ihn mir baue. Nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Stellt euch vor, ich komme zu euch, klingel an der Haustür. Ihr sagt, Mensch, toll, dass du da bist. Voll super, weil ich habe schon auf dich gewartet. Und dann guckt ihr, Walmer, du musst echt erstmal zum Friseur gehen. Ich war vor kurzem erst. Deine Schuhe gefallen mir gar nicht. Außerdem dein Klamottenstil ist echt nicht in Ordnung. Auch deine Redeweise gefällt mir nicht. Geh noch mal nach Hause, änder dich, sonst bleibst du so. Und dann komm wieder und dann möchte ich dich willkommen heißen. Wenn du so redest wie ich, wenn du die Dinge so siehst, wie ich sie sehe, dann bist du herzlich willkommen. Meine Lieben, ich würde nicht nochmal zu euch kommen. Das ist nicht willkommen heißen. Hier heißt es nicht, bau dir deinen Jesus und heiß ihn willkommen in dein Leben. Es geht darum, dass wir Jesus so in unser Leben aufnehmen, ihn willkommen heißen in unserem Leben, kompromisslos, bedingungslos, so wie er ist. Jesus präsentiert sich im Neuen Testament als vielfältige Person. Er ist ein Leiter, er ist ein Versorger, er ist ein Ratgeber, er ist Beschützer, er ist die Autorität über Himmel und Erde und er ist König. Das bedeutet, dass wir uns fragen müssen, wollen wir Jesu Leitung, seine Versorgung, sein Rat, sein Schutz, seine Autorität und seine Herrschaft über unser Leben willkommen heißen. Darum geht es, meine Lieben. Wenn Jesus sagt, ich bin König, ich bin Herrscher, Mache ich dann die Tür auf und sage, oh nee, bleib mir ja weg. Komm rein, komm rein. Ja, du bist Herrscher und ich werde den Sohn Gottes so aufnehmen, wie er ist, wie er sich präsentiert, wie er sich darstellt. Und insbesondere kommt er, und das ist ein großes Thema, im gleichen Kapitel sagt die Bibel, siehe, das Lamm Gottes ist gekommen. Jesus kommt als Opferlamm zu uns. Was bedeutet das? Johannes sagt in seinem Brief, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Jesus ist Leiter, Jesus ist König, Jesus ist Herrscher, Jesus ist das Opferlamm und das durchzieht das ganze Neue Testament. Und er sagt, ich sterbe den Tod, den du verdienst. Deine Schuld schulter ich. Karfreitag ist noch gar nicht so lang her. Und ich bezahle den Preis für deine Schuld, für deine Sünden. Das, was dich von meinem Vater trennt, ich schlag die Brücke und zeig dir die Liebe des Vaters. Willst du das annehmen? Willst du das aufnehmen? Oder möchtest du in deiner Trennung zu Gott bestehen bleiben? Nimm mich auf. Nimm mich auf. Denn Johannes sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es geht um alles oder nichts. Jesus möchte willkommen geheißen werden. Und Johannes formuliert es für uns auch so, man soll Jesus aufnehmen. Man soll an seinen Namen glauben. Das ist das Gleiche, was Paulus auch sagt im Galaterbrief. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Allein der Name Jesus Christus, allein diese eine Person bietet dir ewiges Leben. Und das ist, ich sag mal, ein postmoderner Skandal für uns. Bist du dir bewusst, dass es nur einen Weg ins Himmelreich gibt? Bist du dir bewusst, dass es nur einen Weg gibt, ein Kind Gottes zu werden? Bist du dir bewusst, dass es nur einen Weg, frei von Schuld zu werden, frei von Bitterkeit zu werden, frei von Zorn zu werden? Gott deinen Vater zu nennen, dafür gibt es nur einen Weg. Und das heißt, an den einen Namen zu glauben, an Jesus Christus. Wir haben heutzutage den Trend, dass wir gerne alles in einen Topf werfen möchten und sagen, ach, die Muslime und die Christen und die Buddhisten und die Hinduisten und die Esoteriker und. Das ist doch alles eine Nummer. Das gehört doch alles irgendwie zusammen. Sollen die sich mal nicht so haben? Wir lieben doch alle den gleichen Gott und wir beten alle den gleichen Gott an. Die Bibel sagt gegen so einen unreifen Unfug, nein. Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du dazu tendierst, zu sagen, naja, alle Religionen machen doch eh alle das Gleiche. Das ist unreif. Das zeugt davon, dass du nicht bereit bist, wichtige Entscheidungen in deinem Leben ernst zu nehmen. Und wirklich zu durchdenken und ernste Entscheidungen auch zu treffen. Einfach das zu übergehen und zu sagen, das ist alles eine Suppe, hat nichts mit Reife zu tun. Stell dich dem. Wenn du das dann zur Seite legst und sagst, damit möchte ich nichts zu tun haben, dann tu es. Aber nimm das Christentum ernst. Nimm Jesus Christus ernst. Er sagt nicht, ich bin ein Weg zu Gott, sondern ich bin der Weg. Und das ist der Anspruch, mit dem Jesus auf dich zukommt, mit dem er dich überrollen möchte und dich fragen möchte, was entgegnest du darauf? Willst du wirklich mich vorbeiziehen lassen? Ich klopfe an. Mach die Tür auf. Heiß mich willkommen. An Jesus zu glauben bedeutet nicht, eine vage Hoffnung zu haben. So gebrauchen wir oft das Wort. Ich glaube. Ich hoffe, dass das mal so passiert. Mal schauen. Der Glaube im Neuen Testament ist was gänzlich anderes. Ein guter Freund von mir, Spurgeon, hat im 19. Jahrhundert Folgendes gesagt. Er hat den Begriff Glauben uns ein bisschen beschrieben, damit wir es besser verstehen. Glauben meint so viel wie: Stützt euch mit eurem ganzen Gewicht auf Christus. Noch besser wäre es zu sagen, fallt der ganze Länge nach hin und werft euch auf Jesus. Ruht auf ihm. Wenn ihr das getan habt, dann habt ihr den errettenden Glauben. Dieser Glaube ist keine blinde Sache, denn er ist gegründet auf eine sichere Kenntnis. Er ist auch nichts Spekulatives, denn er glaubt Tatsachen, deren er sich absolut sicher ist. Er ist weder rein theoretisch noch bloße Träumerei. Denn er vertraut und wagt und setzt alles auf die Wahrheit. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, bedeutet das, dass ich mein ganzes Leben auf ihn stütze. Mein ganzes Gewicht lege ich auf ihn. Und diese Stütze hält mich. Diese Stütze hält mich auch bis in die Ewigkeit. Worauf stützt du dich? Denn jeder von uns glaubt. Jeder von uns hat ein Fundament in seinem Leben. Nur die Frage ist, trägt dein Fundament dich über den Tod hinaus? Macht dein Fundament dich zu einem Kind Gottes? Und Jesus sagt, mein Wunsch ist, dass du das Fundament bekommst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du dich tragen lassen kannst, dass ich deine Hilfe bin und dass ich die Verbindung zu dem Vater für dich aufgebaut habe. Wir sollen aufnehmen und glauben, dann gibt uns Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich finde es spannend, dass es hier von dem Recht gesprochen wird. Gott ermächtigt uns dazu, auf einmal Kinder zu sein. Das ist nichts, was wir irgendwie einfordern könnten. Sondern Johannes zeigt ganz deutlich, es ist eine Ermächtigung, es ist ein souveräner, gnädiger Akt von Gott, den er dir zusagen möchte, den er dir zusprechen möchte. Wir werden in diese Lage versetzt, etwas, was wir nicht machen können, dass es uns geschenkt wird. Wir werden quasi als Erben eingesetzt. Und das wird uns zugesprochen. Und dieses Erbe ist das ewige Leben, aber es ist nicht nur das ewige Leben. Es ist nicht, was ich heute machen möchte, euch vertrösten auf irgendeine Ewigkeit und hier nichts davon zu erleben. Die Vaterliebe, die werden wir in der Ewigkeit en masse sehen. Aber seine Vaterliebe erstreckt sich in das Hier und Jetzt. Die Liebe meines Vaters ist für mich heute hier erfahrbar. Der Auftrag von Jesus, folge mir, der hat es ganz schön in sich und wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Es ist ein Weg, der manchmal steinig ist und auch manchmal unbequem. Jesus nachzufolgen ist trotz der verheißungsvollen Aussichten in der Ewigkeit manchmal alles andere als ein Zuckerschlecken. Denn sich hinzustellen und zu sagen, ich bin Christ, ich folge Jesus Christus nach, mach das mal. Und weil das manchmal ziemlich schwierig sein kann, sag Gott nicht, ich bin einfach dein oller Vorgesetzter, sondern ich bin dein Vater. Ich bin gnädig. Ich bin uneigennützig. Ich bin verschwenderisch. So sind Väter. So sollten Väter sein. Sie sind verschwenderisch. Sie sind ununterbrochen verantwortlich für ihre Kinder. Sie sind mitleidend. Sie sind barmherzig. Lasst mich ein Wort an die Väter hier richten. Wir haben einen großen Auftrag. Wir sollten es unseren Kindern leicht machen, wenn wir von einem liebenden Vater im Himmel sprechen, dass sie eine Idee davon in uns sehen können. Das ist unser Auftrag. Und wenn du nicht so einen Vater hattest, und leider Gottes hatten hier in diesem Raum zu viele schlechte Vorbilder, schlechte Väter. Der Vater im Himmel ist nicht so ein Vater. Der Vater im Himmel liebt ohne Maß. Der Vater im Himmel liebt ohne Ende. Der Vater im Himmel vergibt jede Schuld. Er errettet dich aus jeder Not. Er hilft dich, wenn sonst niemand hilft. Wenn du alleine bist, er ist da. Er sieht dich. Er möchte dich halten. Gott möchte dein Vater sein. Er möchte kein Despot für dich sein. Gott ist ein liebender Vater. Und wenn du das verinnerlicht hast, wenn du erkannt hast, dass Gott mein Vater ist, dann bist du frei von jeglichen Begrenzungen und Festlegungen, die Menschen über dich ausgesprochen haben oder du über dein Leben ausgesprochen hast. Mein Lieben, wenn ich meine Tochter auf der Hand habe, Eleni weiß nichts von Begrenzungen und Festlegungen. Denn sie weiß, wenn der Vater sie auf dem Arm trägt, dann ist alles möglich. Du sagst, ich kann mich nicht bewegen. Du sagst, ich kann nicht laufen. Ich werde es dir zeigen, dass ich laufen kann. Denn mein Vater nimmt mich in die Arme und trägt mich. Das, was du sagst, was ich nicht kann, das macht mein Vater für mich. Meine Lieben, das ist die Identität eines Christen. Wir werden tagtäglich festgelegt von unserer Gesellschaft, was wir nicht können, wer wir zu sein haben. Aber wenn ich den Vater im Himmel im Rücken habe, dann haben mich diese Festlegungen nicht zu interessieren. Sie bestimmen nicht mein Sein. Sie bestimmen nicht mein Denken über mein Leben und was daraus wird. Es zählt ganz allein das, was der Vater über mein Leben denkt. Meine Liebe, und der Vater im Himmel denkt so über uns. Wir wären Narren. Wir wären Narren, zu sagen, nein, ich möchte dich nicht. Ich bleibe in meinen Festlegungen. Der Vater im Himmel liebt uns. Ihr habt sicherlich mal gehört, ich möchte auch damit zum Schluss kommen. Ihr habt sicherlich mal gehört, dass eine Hummel an sich nicht fliegen kann. Hummeln sind, es wurde über viele, viele Jahre gesagt, Hummeln sind zu pummelig. Also sind zu dick. Und von der Aerodynamik ist es eigentlich nicht möglich, dass sie fliegen können. Und ich habe das mal nachgelesen. Über 60 Jahre hat die Wissenschaft aufgrund von einer gewissen Formel das so festgelegt. Eine Hummel kann faktisch nicht fliegen. Man hat erst nach 60 Jahren dann herausgefunden, aufgrund neuer Berechnungen, warum das doch möglich ist. Wisst ihr was? Die Hummel hat's nicht interessiert. Die Hummel ist geschaffen, auch wenn sie dick und fett ist, zu fliegen. Und wenn die Wissenschaft 60 Jahre sagt, du kannst es eigentlich nicht, ist es ihr grad egal. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Lasst uns wie dicke Hummeln sein, die fliegen und egal, was jemand sagt, egal, wie mich jemand festlegt, mein Vater liebt mich und er trägt mich hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Ich frage dich, bist du ein Kind Gottes? Dann folge Jesus nach mit diesem Bewusstsein der Identität, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Bist du kein Kind Gottes? Und ich weiß, dass hier in dem Raum Menschen sitzen, die keine Kinder Gottes sind. Aber du bist eingeladen. Nimm Christus auf. Heiß ihn willkommen in dein Leben. Lass Licht in die Finsternis, in die Dunkelheit. Glaube an ihn, stütz dich auf ihn und du wirst ewig leben. Und eins ist dir sicher, du bist ein geliebtes Kind Gottes in diesem Augenblick. Amen.